Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Borussia Dortmund gegen Bayern München, das sind fast immer Spiele, die bewegen, gerade wenn sie in Dortmund stattfinden, wo der BVB mit eigenen Fans dann auch mal eine Chance hat. Eine Chance auf den Sieg hatten die Dortmunder auch heute, genutzt haben sie sie nicht. Armin Lehmann über die 2:3 Niederlage.
Mats Hummels war der Pechvogel in einem grandiosen Fußballspiel. Fehler vor dem ersten Bayern-Tor, unglückliches Handspiel vor dem Bayern-Siegtreffer. Insgesamt boten beide Teams den 15.000 Zuschauern im Dortmunder Stadion ein herrliches Offensivspektakel. Julian Brandt nach 5 Minuten schon mit dem 1:0. Lewandowski kurze Zeit später mit dem Ausgleich. Koeman brachte die Bayern kurz vor der Pause erstmals in Führung. Und Erling Haaland mit Traumtor kurz nach der Pause mit dem erneuten Ausgleich. Dann das unglückliche Handspiel von Mats Hummels und Lewandowski mit dem Siegtreffer.
Und genau dieses Handspiel von Hummels sorgt für große Diskussionen. Schiedsrichter Felix Zweier musste sich die Situation nämlich erst am Bildschirm angucken, nachdem er zuvor bei einem vermeintlichen Foul an Marco Reus genau das nicht getan hat. BVB-Trainer Marco Rose hatte sich im Spiel so darüber aufgeregt, dass er gelb-rot bekommen hat. Nach dem Spiel war er ein wenig nüchterner.
Ich habe beide Situationen nochmal gesehen. Jetzt kann man mir vorwerfen, natürlich zu Recht, dass ich die schwarz-gelbe Brille aufhab. Aber für mich ist die Situation an Marco Reus ein Elfmeter. Und die zweite Situation geht los mit der Hand von Thomas Müller auf der Schulter von Mats Hummels. Mats versucht sich dadurch ein Stück weit zu schützen, was natürlich ist. Kommt ins Straucheln, sieht den Ball gar nicht mehr, taucht irgendwo hin ab und dann fällt ihm der Ball auf die Hand.
Aber so ist es nun mal. Die Bayern bauen ihre Tabellenführung auf 4 Punkte aus. Hinter Dortmund auf Platz 3 Bayer Leverkusen. 7:1 gewinnt Bayer gegen überforderte Fürther. Die bleiben mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Den Frust hört man beim Ehrentorschützen Jeremy Duziak deutlich.
Ich finde, die erste Halbzeit war sehr gut. Wir waren sehr gut im Spiel. Was halt sehr scheiße war, dass kurz vor der Halbzeit noch das 3:1 bekommen haben. Ich denke, dadurch, dass wir so ein frühes Gegentor auch in der zweiten Halbzeit bekommen haben, ist das natürlich auch menschlich, dass man dann die Köpfe ein bisschen runtergehen und man sich ein bisschen hängen lässt und ja.
Und die Köpfe gehen auch runter bei Bielefeld. Weiterhin Abstiegsplatz nach dem 1:1 heute gegen Köln. Auf dem Relegationsplatz steht der FC Augsburg. Die Aufholjagd gegen den VfL Bochum kommt zu spät, berichtet Martin Raspe.
Am Ende schleppten die Bochumer einen 3:2 Auswärtssieg in Augsburg über die Ziellinie. Ein bisschen glücklich zwar, aber letztlich doch verdient. Die Augsburger Offensive, die kam nach verkorkster erster Halbzeit einfach zu spät. Nach dem 3:0 der Bochumer in der ersten Halbzeit sah alles nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch Augsburg steigerte sich in Hälfte 2, hatte jede Menge Chancen, schoss aber eben nur noch 2 Tore. Das war für die Augsburger letztlich zu wenig. Und der VfL Bochum kämpfte am Ende mit allen Mitteln, um den 2. Auswärtssieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen.
Die Bochumer damit nach 14 Spieltagen vor Leipzig und Frankfurt. Die Eintracht kommt nicht aus der unteren Tabellenhälfte raus. Heute verliert sie 2:3 gegen Hoffenheim. Julia Metzner.
Ohne Zuschauer geht für Frankfurt nichts. Im Geisterspiel in Hoffenheim jubelten die Gastgeber der TSG. Dabei ging die Eintracht nach einer Viertelstunde durch Boré in Führung. Aber noch vor der Pause drehte Hoffenheim das Spiel, führte nach 45 Minuten durch die Tore von Geiger und Rüther mit 2:1. In der zweiten Halbzeit wollte die Eintracht viel, aber die TSG baute die Führung aus. Samaseku traf zum 3:1. Mehr als der Anschlusstreffer durch Paciencia gelang Frankfurt nicht. Das 2:3 ist damit nach 3 Siegen zuletzt die erste Niederlage. Hoffenheim dagegen untermauert seine Heimstärke, gewinnt zum 5. Mal in Folge daheim und klettert auf Platz 4.
Und auch die Mainzer klettern heute vorbei am VfL Wolfsburg durch einen 3:0 Erfolg gegen die Wölfe. Ein Spiel, was der Mainzer Trainer Bo Svensson genauso sehen wollte.
Heute war es eine sehr, sehr gute Leistung von allen Spielern. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, Ergebnis ist sehr gut, aber inhaltlich ist das sehr, sehr nah so den Vorstellungen, die ich von Mainzer Fußball habe.
Ein fast vollbesetztes Stadion in der 2. Liga beim FC St. Pauli. Wahrscheinlich das vorerst letzte Mal, dass ein Stadion so voll ist. Die Fans haben einen 2:1-Sieg gegen Schalke gesehen. Pauli ist damit vorzeitig Herbstmeister. Jens Gedion.
In der ersten Halbzeit schoss der FC St. Pauli seine Tore. Beide Male war Burgstaller, der Ex-Schalker, der Torschütze in der 20. Minute mit dem rechten Fuß und kurz vor der Pause mit dem Kopf. In der zweiten Halbzeit Schalke mutiger belohnt mit dem Tor durch Salazar in der 75. Minute. Und ab dann machten sie richtig Druck. Die Gäste aus Gelsenkirchen kamen aber letztlich nicht mehr zum Ausgleich, obwohl einmal der Ball sogar im Netz zappelte, aber aus Abseitsposition.
27 Millionen Mitglieder hat der Deutsche Olympische Sportbund und diese Mitglieder haben seit heute einen neuen Präsidenten. Die Mitgliederversammlung wählt mit großer Mehrheit Thomas Weikert. Markus Depper mit den Einzelheiten.
Thomas Weikert ist ein erfahrener Sportfunktionär. Er war Präsident des Deutschen und des Internationalen Tischtennisverbandes, gilt als Mann des Ausgleichs. Jetzt steht der 60-jährige Jurist aus Limburg an der Lahn an der Spitze der Dachorganisation des deutschen Sports. Mit 361 von 417 Stimmen setzte er sich gegen seine Mitbewerberin, die ehemalige Weltklassefechterin Claudia Bokel, durch. Ihm zur Seite stehen 5 VizepräsidentInnen, 3 Frauen und 2 Männer. Thomas Weikert sieht sich als Mannschaftskapitän in diesem Präsidium, das aus satzungstechnischen Gründen erst einmal nur für ein Jahr gewählt ist und vor schweren Aufgaben steht. Nach der verheerenden DOSB-Führungskrise der vergangenen Monate gilt es, Vertrauen und den inneren Verbandsfrieden wiederherzustellen.
Wir müssen einen modernen, glaubwürdigen und integren DOSB bauen. Einen Verband, dem die Menschen in Deutschland wieder vertrauen können.
Weitere Herausforderungen für Weikert und das neue Präsidium sind das Management der Corona-Krise, der Mitgliederschwund, die schwächelnden Olympialeistungen, marode Sportstätten und dazu viele offene Fragen zu den kommenden Winterspielen in Peking.
Und vor allem die Vorgänge innerhalb des Verbandes müssten jetzt aufgeklärt werden, sagt die neu gewählte Vizepräsidentin Verena Bentele im DLF, wirft aber auch einen Blick voraus.
Ich bin wirklich so von außen, dass ich von den Verwerfungen natürlich wie viele von außen mitbekommen habe, aber eben kein Teil davon war. Und das finde ich total wichtig, dass in unserem neuen Präsidium der Thomas Weikert als Präsident und auch wir Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten jüngere, engagierte Menschen sind, die jetzt nicht aus den Strukturen kommen und schon jahrelang vielleicht auch das Problem haben, weggeschaut zu haben.
Das ganze Interview in der DLF-Audiothek. Top 10 ist drin, Podium eher nicht. So lässt sich die Leistung der deutschen Biathletinnen und Biathleten in Östersund zusammenfassen. Auch heute reicht es nicht ganz für ganz vorne. Thomas Kunze.
Ordentlich und solide reicht im Moment im Biathlon-Weltcup eben noch nicht fürs Podest. Die deutschen Männer zeigten ein insgesamt gutes Staffelrennen. Startläufer Erik Lesser war gewohnt zuverlässig unterwegs. Lesser benötigte keinen einzigen Nachlader. Bei Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Navrat sammelten sich dann aber doch insgesamt 6 Nachlader an. Und die kosteten so viel Zeit, dass andere Nationen vorbeiziehen konnten. Am Ende wurde es ein guter 4. Platz beim ungefährdeten Sieg der Norweger. Zuvor verpassten auch die deutschen Frauen das Podest knapp. Im Verfolgungsrennen leisteten sich Franziska Preuß und Dennis Herrmann jeweils 2 Strafrunden. Die Plätze 5 und 8 waren das Ergebnis. Der Sieg ging auch hier nach Norwegen an Marte Olsby-Reuseland.
Besser ist es für die deutschen nordischen Kombinierer und die Skispringer gelaufen, Martin Thiel.
Katharina Althaus liebt Lillehammer und heute sprang sie dort so gut wie lange nicht mehr. Mit 96 und 95,5 Metern gewinnt sie den Weltcup in der Olympiastadt von 1994 vor Marita Kramer aus Österreich. Zuvor hatte die Staffel der deutschen Kombinierer den Sieg knapp verpasst. Nach den 4 Sprüngen und dem 4x5 Kilometer Langlaufrennen reichte Schlussläufer Vinzenz Geiger die Kraft nicht mehr, um im Zielspurt noch an Jarl Magnus Rieber aus Norwegen vorbeizulaufen. Ebenfalls auf Platz 2 landete das deutsche Skispringerquartett im polnischen Wisla. Bei einer Windlotterie mussten Karl Geiger und Co. nach Durchgang 1 schon fast alle Hoffnungen auf eine Top-Platzierung aufgeben. Denn Markus Eisenbichler landete bereits nach 107 Metern. Im zweiten Durchgang flog Eisenbichler aber 130 Meter weit. Und da seine Teamkollegen konstant gut sprangen, wurde es am Ende Platz 2 hinter Österreich.
Bei der Handball-WM haben die deutschen Handballerinnen die Hauptrunde erreicht. Thorsten vom Wege über den Sieg gegen die Slowakei.
Auch das zweite WM-Vorrundenspiel haben Deutschlands Handballerinnen souverän zu ihren Gunsten entschieden. Gegen die Slowakei gab es ein klares 36:22. Schon zur Halbzeit war die Begegnung vorentschieden. Da führte die Mannschaft von Henk Gröner bereits mit 17:12 und konnte zu Beginn des zweiten Abschnitts den Vorsprung auf die Slowakinnen auf phasenweise 10 Tore Differenz ausbauen. Wie schon im ersten Spiel gegen Tschechien überzeugte die DAB 7 insbesondere durch eine stabile Deckung und konsequentes Tempospiel. Mit dem zweiten Erfolg im zweiten Spiel ist der Einzug in die Hauptrunde damit bereits perfekt. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft am Montag auf den vermeintlich stärksten Gruppengegner, die Ungarinnen.
In der Formel 1 ist Max Verstappen in der Qualifikation verunfallt und vergibt dadurch die Pole Position beim Grand Prix in Saudi-Arabien morgen Abend. Und so hat Lewis Hamilton die bessere Ausgangsposition. Volker Hirt blickt voraus.
Für Lewis Hamilton hat sich die Tür zur erneuten Titelverteidigung wieder ein Stück weit geöffnet. Gewinnt er den Grand Prix in Saudi-Arabien und Max Verstappen wird Zweiter, gehen der Brite und der Holländer punktgleich ins letzte Saisonrennen. Platz 1 für Lewis Hamilton ist dabei wahrscheinlicher als Rang 2 für Verstappen, denn Hamilton startet von ganz vorne, Verstappen nur als Dritter. Und es ist schwer zu überholen auf dem engen Stadtkurs in Jeddah und vor Verstappen steht der zweite Mercedes mit Valtteri Bottas im Cockpit. Für die beiden Deutschen bleibt bei diesem Rennen nur die Rolle der Statisten. Sebastian Vettel startet als 17., Mick Schumacher als 19.
Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.